Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 20. September 2009. Das Thema der Predigt lautet Die Bibel, Gottes Handbuch für unser Leben. Es spricht Pastor Friedmann Bockert.
Gesetzt den Fall, Sie müssten wie Robinson Crusoe auf einer einsamen Insel Ihr Leben verbringen und Sie hätten nur die Möglichkeit, eine sehr begrenzte Ausrüstung mitzunehmen und dabei dürfte nur ein einziges Buch enthalten sein. Welches Buch würden Sie mitnehmen? Diese Frage wurde im kommunalen Mitteilungsblatt meiner ersten Dienststelle im Schwarzwald Prominenten dieses 1000-Seelendorfes gestellt. Die Schulleiterin hat diese geniale Idee gehabt, denn sie wollte irgendwie das Leseverhalten ankurbeln. Viele in diesem kleinen evangelischen Dorf dachten natürlich sofort an die Bibel. Theoretisch ist sie das wichtigste Buch. Aber praktisch war dann schon auch die Frage, will ich mich tatsächlich für mein ganzes Leben so festlegen? Ihrem Selbstverständnis nach ist die Bibel Gottes Handbuch für unser Leben. Die Gebrauchsanleitung, das ist die Gebrauchsanleitung für unser Leben. So haben es unzählige erfahren und ein Psalmbeter dankt Gott und sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Heute der zweite Gottesdienst in der Reihe Gottes Kraftquellen für den Alltag. Am vergangenen Sonntag ging es ums Gebet, heute um die Bibel, Thema die Bibel, Gottes Handbuch für unser Leben. Es geht darum, wie die Bibel Bedeutung für unseren Alltag gewinnen können. Und ein erster Schritt betrifft mein Denken. Begreife das einmal. Begreife die Bibel als Handbuch für dein Leben. Manchmal, wenn ich Leute besuche, sie erfahren, dass ich Pastor bin, sagen sie, oh, ich muss Ihnen was ganz Tolles zeigen. Dann verschwinden sie und kommen sie mit einer wunderbaren Bibel daher und zeigen sie mir, da habe ich schon manchmal wirklich Schätze gesehen, die eigentlich in ein Museum gehörten. Und da schlägt das Herz eines Kirchenhistorikers, das ist eine tolle Sache. Da habe ich schon Sachen in der Hand gehalten, da denke ich dann, ach, das wäre schön, die würde in meinem Bücherregal auch gut reinpassen. Aber dann beseelt mich auch manchmal Traurigkeit und ich würde diese Leute gerne fragen, meinst du wirklich, es genügt, wenn die Bibel gut versteckt im Schrank geruht, von Staub bedeckt? Das kann doch nicht der Zweck der Bibel sein. Der Apostel Paulus sagt über die Bibel, alle Schrift, also die gesamte Bibel, dieses gesamte Buch, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Zwei Dinge dazu. Erstens, Paulus sagt, dass die Worte der Bibel von Gott eingegeben sind. Was heißt das? Der Ausdruck eingegeben meint im Griechischen wörtlich Gott gehaucht. Das bedeutet, es gibt kein anderes Buch, in dem du Gott so klar und direkt zu dir reden hörst. Zweitens, in diesem kleinen Satz von Paulus kommt viermal das Wörtchen zu vor und einmal das oder damit. Paulus zeigt, die Bibel hat einen bestimmten Zweck. Sie hat ein Ziel, eine Absicht. Das soll etwas erreicht werden. Aber was ist der Zweck? Paulus sagt, das ist der Schlussabschnitt dieses Satzes, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Das Ziel ist also Lebensveränderung. Da geht's an mich, da wird an mir Hand angelegt. Konkret geht es um zwei Dinge. Erstens, um eine Veränderung unseres Charakters. Wir sollen im Sinn Gottes vollkommen sein, im Sinn Gottes reife Menschen werden. Und zweitens, es geht um die Veränderung unseres Verhaltens. Wir sollen gute Werke tun. Viele schrecken da schon wieder zusammen, wenn es um gute Werke geht. Hat uns die Reformation nicht gelehrt, dass es nicht mehr um Werke gehen darf? Sagen viele, machen wir den Vorwurf, du redest von der Leistung. Das ist Humbug. Die Reformatoren haben dafür sensibilisiert. Ich denke, den Punkt müssen wir wieder ganz entschieden in der protestantischen Christenheit lehren. Die Reformation hat dafür sensibilisiert, dass wir uns nicht durch eigene Anstrengung den Himmel verdienen können. Gott bietet uns den Himmel, die Seligkeit, Leben umsonst an. So wie es Jesus im Gleichnis vom verlorenen Sohn zeigt. Paulus in dem Satz zusammenfasst, aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken. Und das Schlagwort der Reformation heißt darum, Rechtfertigung allein durch Glaube. Aber es ist eine große Tragik, dass die protestantische Lehre von der Rechtfertigung heute den Charakter einer Droge hat. Denn sie vernebelt den Sinn völlig dafür, dass dieser Glaube nie allein ohne seine Werke ist. Im gleichen Atemzug, wie Paulus im Epheserbrief im 2. Kapitel davon spricht, dass Rettung Gnade ist, zeigt er auch, wie diese Gnade eine Lebensveränderung zum Ziel hat. Paulus schreibt, dass sie in guten Werken sichtbar wird. Er sagt, wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir nicht darin denken, sondern darin wandeln sollen. Und bei dieser Lebensveränderung, da bekommen wir durch die Bibel Orientierung. Spätestens letzte Woche, haben sicher viele ihre Schulbücher eingebunden. Warum tun wir das? Wir haben darauf geachtet, dass wir nicht wieder 2, 3 Schulbücher ersetzen müssen und es kostet 15 oder 20 Euro mehr, ja, dass die Schulbücher in Ordnung bleiben, dass sie nicht kaputt gehen beim Arbeiten. Diese Bibel hat einen Schutzumschlag. Seit ich aus der Schule bin, habe ich eigentlich kein anderes Buch, das so einen Schutzumschlag hat. Das ist eigentlich was Komisches. Ja, die andere sieht auch nicht schön aus. Aber warum haben wir das? Viele Bibeln haben einen Ledereinband. Wie viele Bücher mit einem Ledereinband, womöglich mit Reißverschluss, hast du? Wahrscheinlich nur eins, die Bibel. Warum tun wir das? Die Antwort ist klar. Die Bibel ist ein Hand- und ein Arbeitsbuch, das uns im alltäglichen Leben anleiten soll. Es ist die Möglichkeit, wenn manches neu angefangen hat, dass du wirklich jetzt auch wieder anfängst, regelmäßig in deiner Bibel zu lesen. Unsere Frage ist, wie die Bibel für den Alltag bedeutsam wird. Ich denke, der allererste Schritt geht an unser Denken. Dass wir für uns begreifen, die Bibel ist Gottes Handbuch für unser Leben. Beim zweiten Schritt geht es um unser Fühlen. Habe den Mut, Mensch eines Buches zu sein. Wir haben heute Morgen drüben ein kleines Seminar gehabt, wo wir miteinander lernen, Andachten zu machen. Es waren immerhin 18 Personen, glaube ich, da. 17 Personen zum ersten Teil. Nächste Woche haben wir noch einmal. Mit das Wichtigste, um was es mir dabei geht, ist euch zu einem Selbstverständnis anzuleiten, dass ihr ein Mensch der Bibel werdet. Dass wir ein Mensch der Bibel werden. Dass wir uns getrauen, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, jawohl, ich mache mich von diesem Buch abhängig. Darauf baue ich mein Leben auf. Dass ihr den Mut habt, Menschen der Bibel zu sein, die nichts anderes wollen, als in Einklang mit ihrem Schöpfer zu leben. Das erfordert eine mutige Entscheidung. Und da möchte ich noch ein paar Sätze dazu sagen. Wir haben hier immer wieder so spaßeshalber Schlagwort Multitasking. Manche sind stolz darauf, dass sie scheinbar so viel nebeneinander tun können. Ich bin auch manchmal stolz darauf, solange bis mir, weil ich hier zwei Bücher habe, hier die Kaffeetasse und die Tür aufmachen möchte, halt alles herunterfällt. Dann kommt man wieder ins rechte Verhältnis und merkt, eigentlich ist das entscheidend, was rauskommt, wenn unten zusammengezählt wird. Es sollte uns zu denken geben, dass man Multitasking teilweise auch mit Verzetteln übersetzt. Ich möchte nochmals uns diese griechische Fabel erzählen. Die finde ich so genial. Es war ein Fuchs und ein Igel. Der Fuchs war berühmt durch seine Schläue, war stolz für seine vielen Strategien, um andere zu attackieren. Und so schlich er oft um die Höhle des Igels herum und hatte 100.000 Pläne und sah ihn schon am Feuer braten. Mit seinem glänzenden Fell, den flinken Bewegungen, seiner List, wirkt der Fuchs wie der sichere und überlegene Gewinner. Verglichen mit ihm war der Igel eigentlich ein komisch wenig attraktives Instrument. Er sah aus wie so eine Mischung von Gürteltier und Stachelschwein. Während der Fuchs wieder einmal auf der Lauer lag, lief ihm der Igel über den Weg. Jetzt habe ich dich. Der Fuchs freut sich schon, er riecht schon den Braten. Der kleine Igel, wieder die Gefahr, dachte, ach, schon wieder der. Lernt er es denn nie? Igelte sich ein. Als der Fuchs die stachelige Kugel sah, blies er die Attacke ab. Aber auf dem Rückweg durch den Wald sann er bereits über die nächste Angriffsattacke nach. Und immer wieder, tagtäglich, spielt sich das Gleiche ab. Trotz der vermeintlichen Schleue des Fuchses blieb der Igel immer der Gewinner. Und der Philosoph Isaac Berlin teilt nach dieser Fabel Menschen in Füchse und Igel ein. Er sagt, es gibt Fuchstypen, die seien immer auf 100.000 Ebenen aktiv, verfolgen viele Ziele gleichzeitig, schaffen es aber nie, ihre Gedanken zu bündeln. Igeltypen systematisieren, vereinfachen komplexe Zusammenhänge auf eine zentrale Einsicht, von der aus sie alle steuern, egal wie kompliziert die Aufgabe ist. Und dieser Philosoph Berlin kommt zum Ergebnis, dieses Igelprinzip unterscheidet die, die wirklich etwas bewegen, von denen, die bloß gute Ideen hätten. Alle großen Denker hätten es vermocht, Probleme ihrer Zeit auf einen Hauptnenner zu bringen. Er wurde für sie Leitbild. Einstein mit seiner Relativität, der Freud mit seinem Über-Ich oder mit seinem Unbewussten, der Adam Smith mit seiner Wirtschaftslehre. Jesus, er war auch ein Igeltyp. Sein Markenzeichen ist, dass er die ganze Bibel auf einen Hauptnenner bringt. Er sagt, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt, von ganzer Seele. Und du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Jesus war ein Mensch, der alles, was ihm begegnete, sein Leben, den Alltag, die Welt in ihrer ganzen Komplexität, von Gottes Wort her zu verstehen suchte. Gottes Wort entdeckte er zuerst natürlich in der Bibel, seiner Bibel. Und alles, was er dort liest, die Fülle dieser vielen Gebote, die verschiedenen Geschichten und alles, was er dort liest, reduziert er auf ein einziges winziges Wörtchen. Liebe. Und er machte es in dem Satz für uns anwendbar, alles nun, was euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch, und sagt dann noch einmal, das ist im Grunde genommen dieses ganze Buch zusammengefasst. Wenn unser Kirchenvater John Wesley sich selber den Spitznamen Mensch eines Buches gibt, eifert er dieser bibelorientierten Lebensweise Jesu nach. Wesley hat die Bedeutung der Bibel nicht nur mit dem Verstand begriffen, das ist wichtig, sondern er fühlte sie mit jeder Faser seines Körpers. Im Vorwort zur Predigtausgabe von 1746 schreibt er: Ich möchte eine einzige Sache wissen, den Weg zum Himmel, wie ich sicher an dieses glückliche Ufer komme. Gott selber ist herabgekommen, den Weg zu zeigen. Mit diesem einzigen Ziel kam er vom Himmel. Er hat das in einem Buch aufgeschrieben. Oh, gib mir dieses Buch, Gott. Ich habe es. Hier ist Wissen genug. Lass mich ein Homo unius libri sein, ein Mensch eines Buches. Und das wünsche ich euch. Das wünsche ich euch, dass ihr diese Entscheidung für euch trefft, Mensch eines Buches zu sein. Angenommen, du heißt Thomas oder Dorothee oder irgendwie und dein Banknachbar in der Schule sagt zu einem anderen Banknachbar in der Pause: Ja, der Thomas, der ist ja ganz okay, aber der hat nur eine Meise, der spricht immer wieder von der Bibel, so ähnlich wie wir es vorher in diesem Anspiel gehört haben. Dann nimmt das so, wie wir es da auch gesehen haben, zur Kenntnis. Aber sei für dich klar, du bist auf bestem Weg, ein Mensch der Bibel zu werden. Und wie gesagt, am Schluss wird zusammengerechnet. Wenn du als Hauskreisleiter, als Kindergottesdienstmitarbeiter oder an anderer Stelle selber nur eine begrenzte Bibelkenntnis hast und wenn deine Leute noch weniger wissen, da fehlt doch die entscheidende Voraussetzung für eine wirklich christliche Kommunikation. Vielen Leuten, denen können wir das Evangelium nicht wirklich erklären, weil sie nicht bereit sind, sich mit der Bibel auseinanderzusetzen. Wenn Jesus in jenem kommunalen Mitteilungsblatt gefragt worden wäre, welches Buch würde er auf die einsame Insel mitnehmen? Ja, der hätte nicht nachgedacht, er hätte natürlich gesagt, die Bibel. Und er wäre glücklich gewesen damit. Wenn du verstanden hast, was die Bibel will, und wenn du das auch innerlich fühlst und sagst, ja, ich möchte ein Mensch dieses Buches sein, dann braucht es noch einen dritten Schritt, dass die Bibel in deinem Alltag Relevanz gewinnt. Tu einfach, was Gott dir durch die Bibel sagt. Ja, da kommt einer und sagt, du gib mir einen Rat, ich habe Schwierigkeiten mit meiner stillen Zeit. Bete für mich, dass ich morgens aus dem Bett komme. Betest du, Vater, betest du, dass du aus dem Bett kommst? Sag ich, nein, ich bete nicht darum, ich tue es einfach. Ja, ist es nicht sinnvoll, dafür zu beten? Nein, es ist nicht sinnvoll, dafür zu beten. Du weißt es doch, Gottes Wort sagt es doch. Oder es ist ja so oft ein Thema, dass Leute kommen und sagen, soll ich sonntags in die Kirche gehen? Möchten sie von mir, dass ich sie entschuldige, dass sie nicht regelmäßig in den Gottesdienst kommen? Und dann können sie sagen, weißt du, ich tue mir das so schwer, bete für mich. Ich weiß nicht, ob da das Gebet an der Stelle tatsächlich richtig untergebracht ist, weil tu es doch einfach. Ob ich im Urlaub bin oder sonst wo, ich gehe in die Kirche, nicht weil ich Pastor bin, sondern weil ich das brauche und ich das tue. Manchmal habe ich auch keine Lust und ich tue es trotzdem und bin dann wirklich gesegnet. Ich bete auch nicht, ob ich einen angemessenen Beitrag der Gemeinde gebe. Die Höhe ist eine ganz andere Frage. Aber ob ich das mache, ist für viele eine große Frage. Einfach deswegen bete ich nicht darüber, ob ich das tue, weil Gottes Wort das klar sagt, dass du das tun sollst. Der Apostel Jakobus sagt, sei Täter des Wortes, nicht Hörer allein, dass ihr euch nicht selbst betrügt. Das ist das große Problem, dass viele gläubige Menschen sich selber eigentlich betrügen. Dann merken sie, mein Leben geht nicht recht voran. Wesley hat für seine Gemeinschaft eine Bibel mit Erläuterungen herausgegeben, so wie die Stuttgarter Erklärungsbibel. Für die damalige Zeit ein geniales Werk. Er hat es genau so klar gesehen, wie die Schreiber des Neuen Testamentes, dass das eigentliche Problem nicht unser mangelndes Bibelwissen ist. Ihr alle wisst seit der Sonntagsschule im Grunde genommen alles ganz genau. Sind wir doch ehrlich, das eigentliche Problem ist unser innerer Schweinehund. Und damit Wesleys Leute den überwinden können, hat er ihnen ins Vorwort einige Ratschläge, wie man die Bibel am geschicktesten liest, reingeschrieben. Und die könnte man überschreiben mit wieder den inneren Schweinehund. Darin sagt er, lass deine Bibellese dem alleinigen Zweck dienen, den gesamten Willen Gottes zu erkennen und sei fest entschlossen, diesen Willen zu erfüllen. Und dann, welche Erleuchtung dir auch immer zuteil wird, du sollst sie sofort und vollständig in die Tat umsetzen. Wozu du dich immer entschließt, beginne zum erstmöglichen Zeitpunkt damit, es zu tun. Die Bibel ist ein Lebenshandbuch unseres Schöpfers, gleichsam einer Betriebsanleitung für unser Leben. Theoretisch ist uns das allen klar. Es gilt darum, dass wir es begreifen, dass wir es fühlen und dass wir entsprechend tun. Im Sommer habe ich ein Buch gelesen, eines Querdenkers, sage ich mal, Reinhard Sprenger. Der Titel: Die Entscheidung liegt bei dir. Seine These ist, Glück ist keine Glückssache. Erfülltes Leben ist nicht etwas, was dir zustößt. Glück ist das Ergebnis von selbstverantwortlichem, entschiedenen Handeln. Mit dieser Ansicht ist er eigentlich im Zentrum dessen, was die Bibel denkt. Denn nach der Bibel sind wir Menschen nicht Marionetten von Gottes Handeln, wo Gott an Strippen zieht und so funktioniert es dann halt. Mit der Geschichte von Adam und Eva und dem Apfel macht die Bibel deutlich, die Entscheidung liegt an dir, ob du den Apfel nimmst oder nicht. Die Entscheidung liegt an dir, ob du Gottes Willen tust oder nicht. Und die vielen Geschichten, Erzählungen, Gebete und so weiter, insbesondere das, was Gott uns durch Jesus sagen möchte, soll uns helfen, mutige und im Sinn Gottes gute Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, die uns glücklich machen. Aber es gilt, die Entscheidung liegt bei dir. Wenn wir das erkennen, spüren wir etwas von der Last, die der Apostel Paulus einmal mit den Worten sich von der Seele geschrieben hat. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen, das schaffe ich nicht. Und die Frage ist, woher bekomme ich die Kraft, um mit und nach der Bibel in meinem Alltag zu leben? Zwar dann, wenn meine Kraft zu schwach ist. Die Bibel gibt auch auf diese Frage eine klare Antwort. Jesus sagt, wenn zwei oder drei unter euch eins werden, worum sie bitten, soll es ihnen widerfahren. Damit verweist Jesus uns auf die Kraft geistlicher Gemeinschaft. Du kommst nicht als Einzelgänger in den Himmel. Und Paulus, der sagt es so, dort, wo wir Lasten haben, sollen wir helfen, diese Lasten gegenseitig zu tragen. Damit sind alle Lasten deines Alltags eingeschlossen. Deine Krankheit, deine Kurzarbeit, deine berufliche Fragezeichen, deine Probleme mit den Kindern, deine Angst vor Neuem in deinem Alltag. Wenn ich euch die Bibel heute wirklich ganz ernst gemeint als Handbuch für euer Leben empfehlen möchte, dann verbunden mit dem Hinweis, sei dabei kein Einzelkämpfer. Du kommst so nicht klar. Schließ dich einem Hauskreis an oder irgendeiner Gemeinschaft, wo du lernen kannst, gemeinsam die Last deines Lebens zu tragen. Das geht auch in einer Gruppe bestimmt nicht von heute auf morgen, aber in 2 bis 5 Jahren. Oder hab den Mut, dir in der Gemeinde Leute zu suchen, von denen du weißt, ah ja, das sind Leute, denen möchte ich mich anvertrauen. Dann sprich mit ihnen und bitte sie, dass sie für dich beten. Ich möchte jetzt mit uns beten und dann wird die Praise Band jetzt gleich spielen. Sie wird anfangen mit dem Lied, Herr, ich komme zu dir. Und dann werden Helga Seifang und ich hier vorne stehen, wie wir es schon ab und zu gemacht haben, und laden einfach ein, wenn jemand da ist, der sagt, okay, ich habe da etwas, da möchte ich einen Segen oder einen Zuspruch oder einfach ein Gebet, dann seid ihr eingeladen, nach vorne zu kommen und wir beten dann für euch. Ich möchte euch einladen, das zu nützen als eine Gelegenheit, wenn du spürst, na, das täte mir jetzt gut. Lasst uns beten, wir neigen uns dazu. Herr Jesus Christus, du möchtest mit jedem von uns in eine Beziehung treten. Herr, lass das alle, die heute Morgen da sind, begreifen. Gib ihnen den Mut, sich täglich für das Bibellesen Zeit zu nehmen und sich im Herzen dafür zu öffnen. Herr, manche sind momentan zu schwach, um selber zu beten oder in deinem Wort zu lesen. Herr, und Da möchte ich dich bitten, dass du ihnen trotzdem den Mut gibst, diese Dinge vor dich zu bringen, vielleicht indem sie andere bitten, für sie zu beten. Für manche sind die Sorgen ihres Alltags wirklich schwer. Wir wollen ganz besonders an sie denken. Herr, gib ihnen den Mut, sich anderen mitzuteilen, sie zu bitten, sie beten zu begleiten. Herr, schenke auch, dass sie nicht etwa schlechte Erfahrungen mit Menschen in der Vergangenheit davon abhalten, die Kraft der geistlichen Gemeinschaft für sich zu nützen. Herr, manche sehnen sich nach einem Zuspruch. Herr, wenn wir jetzt diese Möglichkeit haben, dann gib ihnen einfach den Mut, nach vorne zu kommen und dies in Anspruch nehmen zu können. Herr, ganz nah ist deine Liebe, ganz nah ist deine Barmherzigkeit. Ich möchte dich bitten, dass du uns dies jetzt erfahren lässt. Amen. Komm aus mit Augen.